Deutschlandfunk Kultur heute.
Unter Mikrofon begrüßt sie Marja Elmenreich zu einer Sendung, in der wahre und vermeintliche Gegensätze einander begegnen. Das, was auf den ersten Blick nichts oder zumindest wenig miteinander zu tun hat, das trifft heute bei uns aufeinander. Wissenschaft und Kunst zum Beispiel. Agnes Meyer-Brandis führt beides auf höchst originelle Weise zusammen. Wir sprechen über ihre jüngste Ausstellung. Tanz und Nachrichten. Rabih Emroes neue Choreografie zeigt, wie Schreckensmeldungen auf den Körper wirken. Und Salzwasser und Mörtel. Diese unheilvolle Begegnung ereignet sich derzeit in Venedig. Auch das ein Thema bei uns. Zu Beginn aber soll es um das Grundgesetz und die Sprache gehen. 70 ganze und ein knappes halbes Jahr ist sie alt, die deutsche Verfassung. Formuliert unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, sollte sie 1949 das Selbstverständnis der Bundesrepublik auf den Punkt bringen. 7 Jahrzehnte später ist das Gros der deutschen Bürgerinnen und Bürger zufrieden mit dem Grundgesetz. In einer repräsentativen Studie sagten 88% der Befragten, das Grundgesetz habe sich in den vergangenen Jahren sehr gut oder gut bewährt. Trotz der großen inhaltlichen Zustimmung, wie verständlich, wie zeitgemäß sind die Worte unseres Grundgesetzes? Das war gestern Abend Thema bei der ersten Frankfurter Debatte über die Sprache, die die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung von nun an veranstaltet. Literarisch, politisch, juristisch wurde diskutiert. Mit dabei als Kurator und auch als Moderator war der Rechtswissenschaftler Michael Stolleis, der lange Jahre als Professor Recht und Rechtsgeschichte in Frankfurt gelehrt hat und Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte war. Mit dem habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Stolleis, wer die Grundrechte liest, stößt auf Worte wie unveräußerlich, Unversehrtheit, gewährleisten, obliegen, zuwiderlaufen. Sind das Vokabeln, die jeder und jede auf der Straße im Jahr 2019 versteht?
Die Sie genannt haben, sicher, die werden verstanden. Die gehören ja zur Alltagssprache. Wie überhaupt das Grundgesetz von Fremdworten und komplizierten Fachausdrücken weitgehend frei ist. Es gibt ein Alltagsverständnis und es gibt das Verständnis der Fachleute von Bundesverfassungsrichtern bis zum Jurastudenten. Die müssen alle lernen, was diese Begriffe spezifisch bedeuten, insbesondere unter Einbeziehung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Sie haben die Alltagssprache jetzt schon angesprochen. Wie würden Sie aber sonst diese Sprache im Grundgesetz bezeichnen? Ist es eine poetische, eine geradezu literarische Sprache, eine juristische Sprache?
Ja, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben den für Verfassungen seit dem 18. Jahrhundert traditionellen hohen Ton gewählt. Das heißt, Verfassungen haben durchweg eine feierliche, hochgestimmte Sprache. Sie appellieren an bestimmte Werte und wurden auch lange nur so verstanden als politische Texte, bis man in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts langsam dazu überging, jedenfalls in Deutschland, auch die Verfassung als einen unmittelbar geltenden Rechtstext anzusehen. Und das Grundgesetz hat da noch einen draufgesetzt und hat in seinem Artikel 1 geschrieben, die nachfolgenden Grundrechte binden alle drei Staatsgewalten unmittelbar. Und das ist kombiniert worden dann mit dem Bundesverfassungsgericht. Und insofern gibt es seit diesen 70 Jahren eine starke Verrechtlichung der Verfassung.
Schauen wir uns diese ersten Artikel noch mal genau an. Unsere Sprache hat sich ja im Laufe der vergangenen 70 Jahre verändert. So ist zum Beispiel ein größeres Bewusstsein bei uns entstanden für die Angemessenheit, für die politische Korrektheit von Sprache. Und in Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es weiterhin, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Nun ist in der Landesverfassung in Thüringen und in Brandenburg dieses Wort Rasse gestrichen worden. Sind Sie dafür, dennoch diesen allgemein verständlichen Text auch, was das Grundgesetz angeht, zu aktualisieren und womöglich auch das Wort aus dem Grundgesetz zu streichen?
Ja, das ist eine Frage, die müssen die Zweidrittelmehrheit im Bundestag müssen entscheiden, was sie an Grundgesetzänderungen machen. In der Tat ist das Wort Rasse nur zu erklären aus der Entstehungsgeschichte von 1949 mit natürlich Rückblick auf die Rassegesetzgebung des Nationalsozialismus. Insofern kann man das relativ leicht erklären. Das hat nichts Diskriminierendes, sondern es ist eine Reaktion, wie überhaupt das Grundgesetz in seinen feierlichen Erklärungen im Wesentlichen geprägt ist von der Reaktion auf den Nationalsozialismus.
Ja, die Vehemenz dieser Worte, die spricht sozusagen vor dem Hintergrund der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Aber dennoch, heute ist es kein politisch korrektes Wort mehr, Rasse.
Nein, das ist ganz richtig. Ein anderes Wort ist die Menschenwürde. Die ist auch aufgeladen und war eigentlich auch mehr ein moralischer Appell und gehörte nicht zu den Grundrechten. Aber heute wird die Menschenwürde immer wieder verwendet, um alle möglichen Probleme zu lösen, also das Folterverbot und die Folterandrohung bis zur pränatalen Diagnostik und zu einem Sterben in Menschenwürde, sodass immer wieder dieses hoch angesetzte Wort Menschenwürde jetzt in Rechtszusammenhängen verwendet wird.
Haben Sie in unseren derzeitigen politisch turbulenten Zeiten den Eindruck, dass das Grundgesetz immer mehr wieder aufgeschlagen wird und zu Rate gezogen und zitiert wird?
Ja, das liegt eben daran, dass wir, das haben wir auch in der Diskussion gestern gelernt, mit Lukas Bärfuß, der das Schweizer Modell vorgestellt hat, das ist ein deutsches Spezifikum, die starke Verrechtlichung aller Konflikte, dass man also aus der politischen Debatte sofort umschaltet, ist das verfassungsgemäß oder nicht, und immer mit dem Gang nach Karlsruhe droht. Das ist gewissermaßen ein deutsches Rechtsstaatserbe, aber vielleicht kann man auch sagen, es ist ein deutsches Laster, aus jedem Konflikt gleich einen Rechtskonflikt zu machen. Und tatsächlich wird die Verfassung für sehr vieles benutzt und herangezogen. Umweltschutz, Entschädigungsfragen und so weiter wird immer wieder sofort das Grundgesetz herangezogen.
Der Rechtswissenschaftler Michael Stolleis, unser Thema war die Sprache der Verfassung, so wie gestern Abend bei der ersten Frankfurter Debatte über die Sprache. Sprachlos machen einen dieser Tage die Bilder aus Venedig. Kniehohes Wasser in der Krypta des Markusdomes, wo Helfer mit bloßen Händen retten, was noch irgendwie zu retten ist. Oder Gondeln, die die Fluten von den Anlegestellen gerissen haben und die nun durch Gassen treiben, die von den Kanälen kaum noch zu unterscheiden sind. Und mittendrin selbstverliebte Selfieschützen, die dokumentieren wollen, ich war dabei, beim historischen Acqua Alta, als das Hochwasser in Venedig so hoch stieg wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Die italienische Regierung hat den Notstand verhängt und fordert zu Spenden auf, um den Kulturschätzen zu helfen, wie es offiziell heißt. Außerdem wurde der Markusplatz am Vormittag wieder gesperrt. Von Ebbe kann also nicht die Rede sein. Venedig versinkt, langsam aber stetig. Ulrich Deuter über den Tod einer Stadt.
Goethe war ganz unbesorgt. Die Langsamkeit, mit der das Meer abnimmt, schrieb er am 9. Oktober 1786 in sein italienisches Reisetagebuch, gibt ihr, Venedig, Jahrtausende Zeit, und sie werden schon den Kanälen klug nachhelfend sich im Besitz zu erhalten suchen. Damals und in den Jahrhunderten davor fürchtete die Lagunenstadt tatsächlich, dass sie verlanden, vom Meer abgeschnitten und damit in die Bedeutungslosigkeit versinken würde, wie zuvor schon Ravenna. Dies, da hatte Goethe ganz recht, geschah aber nicht. Klug nachhelfend leiteten die Venezianer sogar Flüsse um sich im Besitz zu erhalten. Heute ragt Venedig berghoch empor, aus dem Meer der Durchschnittsstädte, als der Gipfel des Massentourismus, während es physisch versinkt. Im Grunde ist Venedig eine unwahrscheinliche Stadt und damit ein Paradigma für die Stadt überhaupt. Für diesen herzbewegenden Versuch, die Harmonie des Himmels auf die Erde zu zwingen, unsere Träume von Ordnung, Friedlichkeit und Gelingen festzuhalten als steinerne Geometrie. In Italo Calvinos Roman »Die unsichtbaren Städte«, einem Bericht von lauter Orten symbolischer menschlicher Lebensformen, gesteht Marco Polo dem Kublai Khan, »Jedes Mal, wenn ich dir eine Stadt beschreibe, sage ich etwas über Venedig.« Einen Ort, den man in der Tat nur erfinden kann. Wie aberwitzig Pfähle in den Sumpf einer Lagune treiben und darauf Kirchen errichten zu wollen. Könnte man da nicht gleich eine Stadt in den Wolken gründen? Aber Venedig gibt es, die Kirchen stehen. Während derselbe träumerische Erfindergeist, der dazu in der Lage war, ihnen den Boden unter dem Fundament wegzieht. Im Industriezeitalter wurden Teile der Lagune, zum Beispiel für den Flughafen, trockengelegt, überall die Fahrrinnen vertieft. Die so zunehmende Strömung spült unablässig Sand ins Meer, der Lagunenboden sinkt und damit die Stadt, die auf ihm errichtet wurde. Heute liegt sie bis zu 30 Zentimeter tiefer im Wasser als vor 100 Jahren und der Klimawandel mit seinem ansteigenden Meeresspiegel wird das Seine dazu beitragen, dass Venedig, die unwahrscheinliche Stadt, eine gewesene sein wird. Aber was ist mit Mose, jenem gigantischen Sperrsystem, das sich bei Hochwasser in den Eingängen der Lagune aufrichten und einen temporären Damm bilden soll? Seit 16 Jahren wartet das Modulo Sperimentale Elettromeccanico auf seine Fertigstellung und erweist sich schon jetzt als einer der unzähligen Versuche, sich mittels Technik freizukaufen von der Notwendigkeit einer Verhaltensänderung. Wer hat sich nicht alles in dem Glauben eingerichtet, der drohenden Weltklimakatastrophe werde schon mit irgendwelchen genialen Erfindungen beizukommen sein? So steht Venedig für unsere Art der Zivilisation. In Thomas Manns dort spielender Novelle lässt die Verwaltung der Lagunenstadt hier und da Desinfektionsmittel versprühen, weil sie die Wahrheit der grassierenden Cholera nicht öffentlich machen will. Es würde den Gang der Geschäfte stören. Ein wohlbekanntes Argument. Und weil auch der Held zu matt zur Umkehr ist, kommt er unweigerlich. Der Tod in Venedig.
Ulrich Deuter über die unwahrscheinliche Stadt Venedig, deren Versinken immer wahrscheinlicher wird. Kunst und Naturgewalt, während die beiden in Venedig gerade erbittert miteinander ringen, weiß Agnes Meyer-Brandes Kunst und Natur, insbesondere Naturwissenschaft, in einen zutiefst kreativen Dialog miteinander zu bringen. In ihrem Schaffen verwischen nämlich die Grenzen zwischen Dichtung und Wahrheit, zwischen Fakt und Poesie. Gelernt hat sie beides. Dafür spricht ihr akademischer Werdegang. Der reicht nämlich vom Studium der Mineralogie über die Bildhauerei bis zur Medienkunst. Für ihre jüngste Ausstellung im Kunstmuseum Bonn arbeitete Agnes Meyer-Brandes mit dem Max-Planck-Institut in Berlin zusammen. Das Ergebnis ist ein Microfluid Oracle Chip and Autopoiesis Answering Machine. Jörg Biesler, Sie wissen, was das ist. Sie waren nämlich im Kunstmuseum Bonn. Auf welche Fragen gibt diese Maschine, dieser Anrufbeantworter Antworten?
Es gibt Antworten auf Fragen von Wissenschaftlern, die sind aber gar nicht so richtig ernst gemeint. Also Wissenschaftler von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten, die haben ja auch Humor, die sind nicht mal so ernst und arbeiten nur an ihrer Forschung. Und die haben ihr diese Fragen geliefert. Das sind belanglose Fragen wie, sind diese Daten schön zum Beispiel oder können wir das wiederholen oder habe ich genug getrunken? Aber es geht gar nicht darum, was das für Fragen sind, sondern es geht um das Verfahren, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Und dazu gibt es eben diese Maschine. Das ist ein Apparat mit Chips drin, in die diese Fragen eingegraviert sind. Und zwar im Nanometerbereich, also winzig, 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 winzig klein. Und da sind mehrere Fragen auf so einer großen Platte verteilt und diese Platte wird dann durchströmt. Da ist eine Flüssigkeit drin und eine andere Flüssigkeit durchströmt das Ganze. Das ist so ein Öl-Wasser-Gemisch, was man übrigens auch benutzt, um künstlich Zellwände herzustellen. Also da kommt die Wissenschaft dann wieder mit rein, die Agnes Meyer-Brandes ist ja immer interessiert. Und indem das Wasser dahin durchströmt, müssen sich die einzelnen Tropfen, die man dann wirklich nur unter dem Mikroskop erkennen kann, entscheiden am Ende, nachdem sie durch diese Wörter, durch diese eingravierten Wörter hindurchgelaufen sind, einer solchen Frage, müssen sie sich entscheiden, ob sie nun rechtsrum oder linksrum gehen. Und da steht dann eben entweder ja oder nein. Das kann man auch durchs Mikroskop dann lesen. Und das ist sozusagen dann das Orakel daran. Also das ist die Antwort auf diese Frage, habe ich genug getrunken? Sind diese Daten schön? Ja oder nein? Das kommt nicht zu einem sinnvollen Ergebnis. Aber das Verfahren ist sozusagen streng an denen der Wissenschaft orientiert.
Das Verfahren hat dann an sich auch einen ästhetischen Wert?
Ja, das sieht natürlich auch in besonderer Weise aus. Es sind manchmal kleine Tröpfchen, die dahin durchgehen. Man kann das in der Ausstellung nicht im Original sehen. Es gibt so eine Platte, die man mit dem Mikroskop betrachten kann. Es wird aber auch von dem Beamer an die Wand geworfen, wie es sozusagen vorher, das muss in einem Reinraum geschehen, weil schon ein kleines Staubkörnchen das ganze System verstopfen würde. Also kann man es nur im Reinraum wirklich durchführen. Auch das ist ja irgendwie so eine wissenschaftliche Grundlage oder so ein wissenschaftliches Verfahren. Und man schaut durchs Mikroskop da drauf, sieht, wie dann diese manchmal sind es ganz kleine Tröpfchen, manchmal sind es so dicke Blasen, die sich da durchschieben. Also das hat durchaus auch eine formale Attraktion.
Also die Metaebene der Metaebene der Metaebene.
Ja, in gewisser Weise schon. Also es geht Agnes Meyer-Brandis darum, wissenschaftliche Verfahren anzuwenden. Ich glaube, sie interessieren auch diese Erkenntnisapparate, diese technischen, die das Unsichtbare sichtbar machen, mit dem man, was weiß ich, den Chlorgehalt im Wasser messen kann und den Ozongehalt in der Luft und durch Wände schauen und sowas. Aber sie verwandelt das Ganze in einen poetischen Prozess, indem sie es eben nicht darauf anlegt, die Wahrheit zu finden, sondern es dann am Ende dem Menschen selbst überlässt, mit diesen Daten so ernst zu nehmen, sie vielleicht sind im Einzelfall, umzugehen und selber Entscheidungen zu treffen, was er damit machen möchte. Mhm. Und das prägt im Grunde die ganze Arbeit, die man übrigens auch in der Ausstellung sehen kann, auf einer Subsurdum-Wand. Da stecken also die Begriffe absurd und subtil drin. Um solche Begriffe geht es bei ihr. Subsurdum nennt sie quasi ihr Gesamtwerk. Und da kann man sehen, wie sie Gänse gezüchtet hat, um mit ihnen, weil sie in einem 1638 erschienenen Roman Der Mann im Mond gelesen hat, dass man da in der Fantasie gezogen von Gänsen mit einem Wagen zum Mond fliegt, vielleicht ja daraus auch ein wissenschaftliches Projekt machen könnte. Es gibt dann auch Aufnahmen, wo sie auf einem Fahrrad sitzt, das hat so ein Art Keil drumherum wie so ein Flügel und sie hat so einen Hitzeschutzanzug aus Aluminium beschichtetem Material an und die Gänse laufen alle hinterher, wie bei Konrad Lorenz. Also sie verbindet Wissenschaft, aber es geht eigentlich nicht darum, die wissenschaftliche Erkenntnis zu feiern, sondern dass der Mensch die Freiheit besitzt, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen fantasievoll umzugehen.
Okay, ich dachte nämlich zwischendurch mal, oder macht sie sich irgendwie lustig über die Wissenschaft? Auf der anderen Seite arbeiten Max-Planck-Institut wie jetzt und auch vor kurzem schon mal das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit ihr zusammen.
Sie hat Parabelflüge gemacht mit diesem Airbus, der die Schwerelosigkeit dann simuliert und hat während dieser Parabelflüge Wolken erzeugt in Gläsern und hat dann mit einem von ihr konstruierten Gerät die Wolkenkerne darin versuchen zu messen. Also auch das keine ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchung. Aber eine, die einen ja anregt.
Jörg Biesler, über Arbeiten von Agnes Meyer-Brandis, die sind zu sehen im Kunstmuseum Bonn bis Anfang Januar. Vielen Dank. Bei Agnes Meyer-Brandis sind es also Kunst- und Naturwissenschaften, die eine besondere Liaison miteinander eingehen. Der aus dem Libanon stammende Theatermacher Rabia Mroué konfrontiert in seiner jüngsten Choreografie Tanz und aktuelle Nachrichten miteinander. Zwei Medien, so erklärt er es heute in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ein Spiel aus Impuls und Gegenimpuls sei seine Arbeit »You should have seen me dancing walls«, wobei Walzerklänge und Dreivierteltakt gestern Abend bei der deutschen Erstaufführung auf Kampnagel in Hamburg nicht zu hören waren. Elisabeth Nehring war für uns bei der Premiere.
With elbows over their head making short jumps in any direction, followed by both arms side pulling in alternate directions, affecting the entire body.
Die Ellbogen über dem Kopf, kurze Sprünge in verschiedene Richtungen, gefolgt von beiden Armen, die den Körper auseinanderziehen, das könnte eine erstaunliche Bewegungssequenz ergeben. Die Stimme aus dem Off, die diesen Satz spricht, macht aber auch noch andere Vorschläge. Ein Tänzer wirft die Arme auseinander wie ein nationalistischer Hindu, oder er vollführt eine Armbewegung, als wäre er ein saudischer Geheimdienstler, der seinem Opfer den Kopf abschlägt. Wir als Publikum hören und lesen diese Sätze und sehen zugleich vier Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne. Ihre Bewegungen aber stimmen nicht mit den Beschreibungen überein, zumindest nicht in diesem Moment. Erst zeitversetzt entdeckt man einige der verbalisierten Bewegungsabläufe. Doch ständig versucht der Kopf, die konkreten Worte mit der Abstraktheit der Bewegungen zusammenzubringen. Und gerade weil das nicht gelingen will, ergibt sich für eine Weile auf der Bühne ein ziemlich dynamisches Durcheinander von Text und Tanz. Interessant sind auch die kleinen Seitenhiebe auf die vermeintlich politische Aussagekraft des Tanzes. Zum Beispiel, wenn es heißt, der Tänzer macht eine scharfe Bewegung, als ob er sein Ziel zerstören will. Das sieht gut aus. Interpretieren lässt sich so ein Satz als ironischer Kommentar auf die Tatsache, dass es trotz eines zweifellos existierenden kritischen Bewusstseins im zeitgenössischen Tanz immer noch sehr oft vor allem darum geht, ästhetische, eindrückliche Bilder zu produzieren. Zum dritten Mal arbeitet der libanesische Künstler Rabia Mroué, eher Theatermacher als Choreograf, für das Dance On Ensemble. Für die Uraufführung von »You should have seen me dancing walls« ist er den Auswirkungen einer gewaltsamen Sprache auf den Körper nachgegangen. Doch zu Bildern und Szenen, die das direkt thematisieren würden, lässt er sich nicht verleiten. Die Tänzerin Christine Kono sitzt zu Beginn mit weit gespreizten Beinen auf dem Boden, vor sich eine aufgeschlagene Zeitung. Aus dem Off kommt der Satz, das Massaker fand statt und die Bilder sind jetzt überall. Aber die angesprochene Allgegenwärtigkeit der Bilder, in diesem Fall der grausamen Bilder, erzeugt keine wirklichen Gefühle wie Trauer oder Angst. Bilder und Worte dringen nicht ins Innere vor. Der Tanz bleibt abstrakt, die vier Tänzerinnen und Tänzer eher im Formalen als Emotionalen. 4 Jahre existiert das Dance-On-Ensemble inzwischen, eine Company ausschließlich für Tänzer über 40. Dass im zeitgenössischen Tanz in vielen Projekten Künstler in diesem Alter auf der Bühne stehen, schmälert ihre Relevanz nicht. Denn, wie Tai Boomerschein, der fabelhafte Direktor von Dance On, nicht müde wird zu erklären, viele ältere Tänzer tanzen in Companies, in denen sie ihr halbes Leben lang gearbeitet haben. Aber niemand wird noch mit über 40 neu engagiert. Dass bei Dance On inzwischen auch die über 70-jährige Christine Kono tanzt, ist ein echter Gewinn. In ihr sieht man auf verblüffende Weise zugleich die erfahrene und die ganz junge Tänzerin. Dass sie an diesem Abend die größte Ausstrahlung mitbringt, verrät einiges über die Verbindung von Tanz und Alter. Auch wenn auch keinem der von Dance On eingeladenen Choreografen der ganz große Wurf gelungen ist und wir noch immer auf das Meisterwerk warten, in dem sich die geballte Erfahrung der großartigen Tänzerinnen und Tänzer endlich voll entfalten kann, für dieses Ensemble gilt, bitte immer weiter tanzen.
Das ruft Elisabeth Niering dem Dance-On-Ensemble zu, das derzeit mit Rabia Mroes Choreografie auf Kampnagel in Berlin zu erleben ist. Das liebe Geld, darum geht's jetzt in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Ja, denn Kulturneubauten sind ja ein teurer Spaß und werden im Laufe ihrer Bauzeit in der Regel immer teurer. Gerade gestern haben wir über das Museum der Moderne in Berlin und die gestiegenen Baukosten berichtet. Die Kritik an Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist in diesen Tagen lauter als je zuvor. Wie schön, dass ihr Ministerium nach all den unschönen Nachrichten heute Positives berichten kann. In den Jahren ihrer Amtszeit habe Grütters den Bundeskulturhaushalt fast verdoppelt und er liege nun bei knapp 2 Milliarden Euro. Ein Teil davon dürfte aber direkt nach München für die Sanierung des Deutschen Museums fließen. Denn auch dort sind die Kosten gestiegen und wie bekannt wurde, wollen Bund und Land noch einmal 300 Millionen bewilligen. Geld für Museumsneubauten wird auch bald in Köln und Düsseldorf gebraucht. In Köln soll ein seit Jahren geplantes Migrationsmuseum realisiert werden. Exponate für das Haus seien im Überfluss vorhanden. Darunter ein Lungenautomat aus Istanbul, mit dem einst die gesundheitliche Verfassung auswanderungswilliger Türken getestet wurde. In Düsseldorf werden demnächst eher Fotos zu sehen sein. Denn hier soll ein neues deutsches Fotozentrum entstehen. Berühmte Fotografen sind neben Hiller und Bernd Becher ja auch Andreas Gurski, der aus der NRW-Landeshauptstadt stammt. Der Umgang mit NS-Raubkunst wurde heute im Bundestag beraten und wie von vielen Seiten gefordert, wurde der Koalitionsantrag angenommen, die Restitution von NS-Raubkunst weiterzuentwickeln. Unter anderem soll die beratende Kommission eine Geschäftsstelle in Berlin bekommen und diese Stelle soll auch wissenschaftlich beraten und bei der Bewertung von Streitfällen unterstützen. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, begrüßte die Entwicklung als in weiten Teilen signifikante Verbesserung, die dazu beitragen könnte, dass die Opfer des Holocausts und ihre Erben das Vertrauen in die Kommission zurückgewinnen. Gleichzeitig ließen schwammige Formulierungen viel Spielraum für Interpretation, hieß es in einer Einschätzung. Von der Kunst in die Medienwelt, der neue Besitzer des Berliner Verlags, Holger Friedrich, soll als inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi tätig gewesen sein. Wie die Welt am Sonntag schreibt, agiert er unter dem Namen Peter Bernstein. Er selbst schrieb in eigener Sache in der Berliner Zeitung, er habe eine handschriftliche Verpflichtungserklärung bei der Stasi aus einer Notsituation heraus verfasst und er sei nicht aktiv für die Staatssicherheit tätig gewesen.
Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Viertel nach 17.59 Uhr ist noch Zeit, Ihnen die kostenlose und werbefreie DLF Audiothek-App ans Herz zu legen. Da können Sie Beiträge, Gespräche unserer Sendung auch aus den vergangenen Tagen und Wochen nachhören. Jetzt folgen gleich die Nachrichten im Deutschlandfunk und danach die Informationen am Abend. Ein Thema in der Sendung: Der Bundestag hat Teilgesetze zum Klimaschutzpaket verabschiedet. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Marja Elmenreich.